Kalkbreite Bahnhof Virgikon.
Das blaue Zürich-Tram hält. Vor uns thront wie eine Burg ein wuchtiger Neubau. Sandsteinfarben, mit vielen länglichen Fenstern. Eine Steintreppe führt in einen weitläufigen Innenhof. Bäume, Bänke, ein Kinderspielplatz. Wir sind zu Hause bei der Genossenschaft Kalkbreite. Auf uns wartet Ries Keller. Er ist der Geschäftsführer der Genossenschaft. Der schlanke Mann mit dem kurzgeschorenen Haar kennt jeden Wasserhahn, jede Steckdose im Haus. Und trotzdem sagt er gleich zu Beginn:
Wir wissen nicht, wie viele Wohnungen wir haben.
Gestartet sei man mit 88 Wohnungen.
Plus 10 Wohnjoker, die man zu einer Wohnung dazu mieten kann. Und heute sind wir nur noch bei 55, aber es sind immer noch genau gleich viele.
Denn es hänge davon ab, wie man zähle, erklärt Keller.
Wir haben zum Beispiel diese Clusterwohnungen. Das sind 10 kleine Wohnungen, die zusammen noch einen Gemeinschaftsraum haben. Und eigentlich wissen wir nicht, ist jetzt die Einheit für eine Person die Wohnung oder ist es das Gesamte? Das sind dann 10.
Insgesamt 250 Menschen leben seit gut einem halben Jahr in der Kalkbreite. Im Erdgeschoss sind Läden und Restaurants eingemietet. Eine normale Siedlung, könnte man meinen. Doch der Jargon verrät es. Clusterwohnungen, Wohnjoker, wir sind mitten im kollektiven Wohnen angekommen. Ries Keller öffnet die Tür zur hohen Eingangshalle der Kalkbreite. Auf der Seite die Briefkästen aus Holz, die Namensschilder von Hand beschrieben. Ein langer Korridor, die sogenannte Rue Intérieure, führt uns ins Innere des Genossenschaftsbaus.
Wir sind jetzt in der Rue Intérieure. Überall die gelb gestrichenen Korridore gehören zur Rue Intérieure. Und die Wohnungen, die hier dran liegen, oder die Wohnungstüren, die man sieht, die gehören zu den Wohnclustern. Es gibt 3 Wohncluster im Haus mit insgesamt 30 Clusterwohnungen. Und jede Wohnung ist eigentlich für sich eine ganz eigene Einheit. Es gibt eine kleine Küche, es gibt eine Nasszelle und je nachdem 30 bis 50 Quadratmeter Fläche haben die.
Nicht gerade viel. In der Schweiz bewohnt eine Person im Durchschnitt 45 Quadratmeter Fläche. In der Kalkbreite sind es 32,6 pro Bewohnerin und Bewohner. Was in der eigenen Wohnung fehlt, erhalten die Bewohner durch Mitbenutzung der Gemeinschaftsräume zurück.
Also in der Wohnung selbst haben sie zum Beispiel keinen Backofen, weil es nur 4 Küchenelemente sind, wo nicht allzu viel Platz zur Verfügung steht. Und dafür haben sie in diesem Gemeinschaftsküche haben sie dann 2 Backofen.
Daneben gibt es etwa einen Waschsalon, ein Nähzimmer, Büroräume, ein Kindermalatelier, einen Ruheraum, Dachterrassen, einen Garten. Alles zur gemeinsamen Nutzung gedacht. Neben den Clustern gibt es an der Kalkbreite auch konventionelle Wohnungen und den sogenannten Großhaushalt. Ries Keller folgt dem Korridor, der im Eck durchs Gebäude läuft. Schon sind wir auf der gegenüberliegenden Seite der Clusterwohnungen.
Wir können nach hier drüben gehen.
Vor einer Glastür bleiben wir stehen.
Wir werfen kurz einen Blick in den Großhaushalt. Wir fragen schnell. Klopf. Also, dürfen wir schnell einen Blick da rein werfen?
Ja, sicher.
Mit dem Radio. Also, es ist nur ein Ohr, wo wir rein werfen.
Mach doch das. Das ist doch ein Ohr. Schönes
Bild. Rechts im Raum elegante Holzstühle und Tische. In der Ecke ein schwarzes Klavier. Dahinter öffnet die große Fensterscheibe den Blick in den Innenhof der Kalkbreite. Links von uns eine professionell eingerichtete Küche, wie in einem Restaurant. Es ist nach 12 Uhr, das Radio läuft. Ein weißer Sack steht auf der metallenen Ablage. Mit gelber Farbe ist Couscous draufgeschrieben. Hinter der Ablage die Frau mittleren Alters, die uns so herzlich begrüßt hat. Roter Lippenstift, die blauen Augen leuchten.
Hier gibt es einen persischen Kichererbseneintopf mit Couscous.
Angela ist die Köchin hier. Es ist Mittag, aber die Töpfe sind alle leer. Jetzt noch leer, sagt Angela.
Die erst gekommen. Die essen die erst um 6 Uhr.
Die, das sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Großhaushalts. Ries Keller steht mit uns in der Großküche.
Das ist der Essraum und die Küche des sogenannten Großhaushalts Kalfbreite. Das sind 22 Wohnungen mit etwa 50 bis 60 Menschen, die darin wohnen. Und die haben sich zusammengetan und nebst ihrer Wohnung, die ganz normal ausgestattet ist, eben auch noch diese Räume gemietet und können sich eben damit eigentlich ein Leben wie in der Villa am Zürichberg leisten.
Die 50 bis 60 Personen des Großhaushalts sprechen sich untereinander und nicht mit der gesamten Genossenschaft ab. Das hat System. Regelmäßig finden in der Kalkbreite zwar Gesamtversammlungen statt. Alltägliches jedoch wird in kleinen und Kleinstgruppen entschieden.
Das ist sicher von mir aus gesehen ein sehr gutes Prinzip, dass man eigentlich über die wichtigen Fragen breit diskutiert und dann kleine Gruppen im Detail entscheiden lässt. Zum Beispiel für jeden Gemeinschaftsraum gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, die auch die Vorhänge ausgelesen hat und so weiter und so fort, die sich um die kleinen Dinge eigentlich kümmert. Und das wird einfach akzeptiert. Das ist nie ein Problem.
Arbeitsgruppen, Versammlungen, Diskussionen, das klingt nach viel Arbeit, nach Aufwand und Anstrengung. Was motiviert Menschen, so etwas auf sich zu nehmen? Wir wechseln den Standort. Nur 5 Stationen mit dem Tram sind es von der Kalkbreite nach Zürich-Altstetten zum Siemens-Areal. Hier treffen wir die Leute des Projekts NINA 1. NINA, das steht für Neustadt-Nachbarschaft Schweiz. Es existiert erst auf dem Papier und es will noch viel mehr als die Genossenschaft Kalkbreite. Ein bunter Raum, mehr Künstleratelier als Büro. An der Wand ein rotes Sofa, eine Palme, von der Decke baumeln Küchengeräte. Es ist die offene Gesprächsrunde der NINA 1 in Altstetten, die jeden Monat stattfindet. Auf dem Tisch stehen Töpfe mit selbstgekochtem Gemüserisotto, Biodatteln und Olivenbrot. Das Ambiente erinnert an die 60er Jahre, an Hippie-Kultur, an Kommunen. Doch nur auf den ersten Blick. An einem Tisch sitzt Eva, sie ist 42, trägt einen weiß gemusterten Rock, schwarzen Kapuzenpulli, die dunklen Haare hinter dem Kopf verknotet.
Ich bin nicht unbedingt der Zusammenwohntyp im Sinne von, jetzt muss man alles zusammen machen, muss immer wissen, wo die anderen gerade sind. Aber zusammenwohnen würde für mich in dem Moment bedeuten, gewisse Räume teilen. Also ich wohne jetzt allein in einer Dreizimmerwohnung und ich brauche diesen Platz gar nicht. Also ich brauche keine Stube für mich allein. Ich habe alle 2, 3, 4 Wochen mal Besuch und dann ist die Stube voll und sonst ist sie leer. Und das ist, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist schade.
Das Soziale, das Mitmachen, ist ein Aspekt. Doch die Idee ist größer, schon fast visionär. Mit NINA 1 soll ein urbanes Dorf in der Stadt entstehen. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, am liebsten auf dem Hartum-Areal oder dem Kasernen-Areal in Zürich. Eine autark funktionierende Nachbarschaft. 500 Leute, die auf einer Hektare wohnen, sich selber versorgen, Infrastruktur teilen und vor allem ökologisch leben. Miriam, 34-jährig.
Der Umweltaspekt, dass ich glaube, dass wir sowieso irgendwie etwas ändern in unserem Verhalten. Und jetzt bin ich noch eins, also bei der Neustadt-Schweiz-Nachbarschaft, bei diesem Konzept ist es ja so, dass man einfach extrem viel Infrastruktur teilt und weniger einfach nur selber nutzt. Und durch das verbraucht man sehr viel weniger Energie.
Nicht nur eine 2000 Watt, nein, eine 1000 Watt Gesellschaft strebt NINA 1 an. Fred Frohofer ist Co-Präsident und einer der treibenden Köpfe des Projekts NINA 1. Verdichtung, Ökologie, das sind die Stichworte. Energiebauten seien wichtig, aber das Entscheidende sei das Wohnen, sagt Frohofer. Allem voran die Ernährung. Deshalb werden die Bewohner der NINA 1 sich zu einem großen Teil selbst versorgen.
Das heisst, sie pachten Land auf dem Land und stellen Gärtner an und gehen auch helfen, wenn es Not am Mann ist. Und sie bezahlen eigentlich nur Lohn und Pacht. Und die Dividende, das ist sozusagen das Gemüse oder was dann auch immer hergestellt wird. Das kann man auch für Wein, das kann man für Milchprodukte machen. Das geht eigentlich in jedem Bereich.
Frohofer weiß, wovon er spricht. Der gesprächige Mann mit dem wachen Blick wohnt selber in der Genossenschaft Kalkbreite und sitzt auch im Vorstand des Vereins Neustadt Schweiz. Ein Verein, der Nachbarschaften wie die NINA in der ganzen Schweiz bauen will. NINA 1 ist also nur das Pilotprojekt, Zürich nur die erste Station.
Wir sagen dem Neustart-Nachbarschaft die erste. Ob wir dann die erste sind, wird sich dann weisen. Sind auch an anderen Orten, sind Gruppen mit den genau denselben Plänen unterwegs. Es kann durchaus sein, dass NENA 1 eben eine Folge-NENA ist. Eigentlich, wir haben ja ausgerechnet, braucht die ganze Schweiz 14.000 Nachbarschaften. Ja. Ja, eigentlich sollten es etwa 14.000 werden in der Schweiz. Ja.
Nicht gerade 14.000 sind es wohl, aber doch an zahlreichen Orten sprießen ähnliche Projekte wie NENA aus dem Boden, in Basel, Luzern oder Genf. Sozial, nachhaltig, ökologisch und nicht zuletzt auch wirtschaftlich. Kollektives Wohnen boomt. Doch woher kommt dieser Wunsch nach Gemeinschaftlichkeit? Wir fragen den Spezialisten. Professor Ulrich Otto vom Careum-Forschungsinstitut beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Wohnen. Im Moment arbeitet er mit dem ETH Wohnforum und der Fachhochschule St. Gallen an einer Studie über gemeinschaftliche Wohnformen.
Es gibt, glaube ich, für den Wunsch nach gemeinschaftlichem Wohnen ganz, ganz viele verschiedene Wurzeln. Es gibt auch weit zurückliegende historische Entwicklungen sozusagen, die lasse ich mal weg. Und dann hat sicher in den 80er, 90er Jahren ein Aufbruch auch rund um die sozialen Bewegungen, die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung und so weiter nochmal ganz neuen Nachdruck erhalten sozusagen. Und da wurde experimentiert mit zunächst sehr kollektiven Formen, dann sicher eher ein paar normaleren Formen, eher Hausgemeinschaften, vielleicht weniger Wohngemeinschaften. Und heute sehen wir auch wieder eher sehr exponierte Versuche, ganz neu gemeinsam zusammen zu wohnen.
Ein Sammelsurium an Wohnformen. Und trotzdem, kollektives Wohnen assoziieren die meisten mit einem, den Hippie-Kommunen der 60er Jahre. Diese stießen allerdings auf mehr Skepsis als Projekte heute, so Professor Otto.
Ich glaube, viele der neuen Projekte sind sehr viel stärker mitten im ganz normalen Leben der Städte angekommen. Sie sind sichtbarer, sie sind nicht mehr so exotisch wie die damaligen Hippie-Kommunen. Es wohnen teilweise auch sehr normale, sehr durchschnittliche Leute drin. Wir beobachten eben, dass es überhaupt nicht mehr nur noch die sehr, sehr gut ausgebildeten bildungsbürgerlichen Schichten sind, möglicherweise aus dem Alternativmilieu, sondern alle möglichen Bevölkerungskreise finden sich inzwischen in Gemeinschaften. Wohnalternativen. Und damit ändert sich natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung. Es sind keine Exoten mehr, sondern es sind interessante, vielleicht auch manchmal noch abweichende Versuche, neues, modernes, aber normales Leben zu wohnen.
Einen Typus kollektiv Wohnender gäbe es zwar nicht.
Aber wir können ein paar größere Gruppen sicher unterscheiden. Und ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Eine große Gruppe, die sich gemeinschaftlich neu auf den Wohnweg macht, sind ältere Frauen, gut ausgebildet häufig noch, teilweise auch mit einem gut gefüllten Portemonnaie. Aber das ist eine spezifische Teilgruppe, die besonders experimentierfreudig ist heute.
Vorteile gibt es aber nicht nur für den Einzelnen, für den Bewohner, sondern für die gesamte Gesellschaft.
Wir sehen, dass die meisten gemeinschaftlichen Wohnprojekte haushälterischer mit Platz umgehen. Sie gehen in der Regel mit Energie und mit Verkehr, Mobilität haushälterischer, klüger, nachhaltiger um. Und dann eben der große Punkt, die meisten Wohnprojekte mobilisieren etwas für das Quartier. Sie versuchen, mehr zu sein als nur eine individuelle Hülle für die paar Individuen, die sich da zusammengeschlossen haben. Das kann das gemeinsame Café sein, das kann der gemeinsam nach außen geöffnete Wohnhof sein, das kann eine Werkstatt oder eine Waschküche sein und, und. Es gibt ganz viele tolle Ideen.
Die Projekte hätten denn auch eine hohe wohnpolitische Bedeutung und ungemein viel Potenzial.
Ich glaube, die ganzen Wohnprojekte sind richtige Experimentierfelder und vielleicht auch Kristallisationspunkte, an denen gesellschaftlich neue Antworten gefunden werden können. Ein großes Thema, die Frage, wie gehen wir mit der Individualisierung, mit den vielen, vielen in Zukunft allein lebenden Menschen um? Dann die große Frage, wie können wir vielleicht zu nachhaltigeren Wohnformen finden, vielleicht auch den Flächenverbrauch der vielen, vielen großen Alleinhaushalte wieder ein Stück weit zurechtrücken sozusagen in ein vernünftiges Maß. Dann wird deutlich, dass Wohnprojekte in der Regel sehr viel tun, auch für das ganze Quartier, für das gesamte Stadtviertel. Die besten Projekte haben eine große Ausstrahlung, öffnen sich für die Bevölkerung drumherum und bieten in der Regel einen großen sozialen Mehrwert für das gesellschaftliche Miteinander im Quartier. Das ist sicher einer der allerwichtigsten gesellschaftlichen Punkte.
Bis ein solches Projekt steht, braucht es aber einen langen Atem. Wenn Schwierigkeiten auftreten, kann dies oft den Tod eines Wohnprojekts bedeuten.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind ungeheuer schwierig, wenn man von der Konzeption bis zur Realisierung durchhalten möchte. Und wir sehen, dass ganz viele Projektgruppen aufgeben. Sie können nicht die vielen Probleme alleine lösen. Und wir sehen andererseits beispielsweise in Städten wie Berlin oder Hamburg, wo mit einer Wohnberatungsstelle für kollektive Wohnungen ganz viele dieser Gruppen mit Begleitung, Coaching, auch Finanzberatung, juristischer Beratung und so weiter, die nötigen Inputs bekommen, damit sie eben doch bis zum Ziel durchhalten. Und da ist sozusagen jeder eingesetzte Franken wahrscheinlich viele Franken gesellschaftlichen Mehrwerts wert.
Vor allem in der Schweiz mangelt es an einer solchen Förderung, so Professor Otto.
Es gibt teilweise verstreut Wohnberatungsstellen, die teilweise auch kollektives Wohnen ein Stück weit befördern können. Aber im Vergleich zu dem, was wir aus anderen Ländern kennen, ist da die Schweiz ganz am Anfang.
Um Kollektivwohnprojekte von der Idee bis zum Einzug der Mieter durchzuziehen, braucht es Ausdauer. Insbesondere, da die Mammutprojekte häufig von Privatpersonen gestemmt werden. Ohne feste Strukturen, ohne einen großen Apparat dahinter. So auch in Bern. Wir sind auf dem Gelände der stillgelegten Kehrichtsverbrennungsanlage Warmbächli, mitten in der Stadt, einen Steinwurf vom Inselspital entfernt. Hier wollen 40 Leute ein gemeinschaftliches Wohnprojekt verwirklichen. Ein steiler Weg, den sie beschreiten. Denn es fehlt an Geld. Und die Mühlen der Bürokratie mahnen langsam. Wie Spielzeugautos fahren die Abrissmaschinen über die Schuttberge auf dem riesigen Industriegelände. Ein paar Betonwände, Drähte und Kabel sind zu sehen. In der Mitte ragt der letzte Kamin der alten Kehrichtverbrennung in den Himmel. Noch, denn ein kleiner Bagger trägt fleißig Stein um Stein ab. Ein Gebäude auf dem Areal bleibt aber stehen. Die Güterstraße 8. Ehemals Lagerstätte der Toblerone-Schocki. Und genau hier will die Genossenschaft Warmbächli gemeinschaftlichen Wohnraum für bis zu 200 Personen schaffen. Der Weg führt durch eine große gelbe Anliefertür. Mit einem kleinen Lift geht's hinauf zum Büro der Genossenschaft Warmbächli. Tobias Willimann ist ihr Co-Präsident.
Es war klar, auf diesem Areal wird die Stadt Baufelder abgeben an Genossenschaften. Und da gab es eine Initiative von einer kleinen Gruppe, die sich so wohnpolitisch organisiert. Und die haben gesagt, da gibt es eine Möglichkeit, ein Projekt zu machen. Wer macht mit? Und die haben das angestoßen im Hinblick eigentlich auf dieses Objekt.
Ein riesiges Gebäude, ein riesiges Projekt. Und die Genossenschaft steht noch ganz am Anfang. Zurzeit sucht sie vor allem eines, Geld. 40 Millionen Franken wird der Umbau etwa kosten. Um eine Finanzierung von der Bank zu erhalten, muss die Genossenschaft rund 5 Millionen Franken selber aufbringen.
Überschlagsmäßig haben wir mal gerechnet, das sind etwa 37.000 Franken pro erwachsene Person, die hier wohnen kann. Die müssen das natürlich nicht selbst einbringen, abgesehen davon, im Moment ist es schwierig, weil wir noch nicht wissen, wer hier wohnen wird genau und wer nicht. Und das wird auch noch ganz viele Änderungen geben. Deshalb sind wir jetzt auf der Suche nach Darlehen von Personen aus unserem Umfeld oder Leute, die ihr Geld irgendwo anlegen möchten. Und wir hoffen natürlich auch ganz fest auf Leute aus unserem Umfeld, die aus Solidarität mit uns dieses Geld hier anlegen.
Die Geldsuche ist auch deshalb schwierig, weil die Genossenschaft noch gar nicht definitiv weiß, ob sie die Güterstraße 8 von der Stadt im Baurecht erwerben kann. Man steckt fest im bürokratischen Hin und Her mit den Berner Behörden. Immerhin, dass die Genossenschaft das Haus bekommt, scheint realistisch. Sie ist die einzige Bewerberin. Und die Stadt Bern ist unter Druck. Sie hat die alte Kehrichtverbrennung gekauft, muss aber 50% des Areals gemeinnützig nutzen. Das hat das Berner Volk 2012 so bestimmt. Dass das Haus an der Güterstraße 8 stehen bleibt, ist Tim Seidel zu verdanken. Er ist der Architekt, der mit seinem Büro den Wettbewerb für das ganze Areal gewonnen hat. Die Stadt könne sich auch schmücken mit dem Projekt, meint Seidel.
Es ist von der Stadt Bern schon in der Auslobung des Wettbewerbs als Leuchtturmprojekt ausgeschrieben worden. Das heißt, dass es sich viel Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Es soll nach den Grundsätzen der 2000-Watt-Gesellschaft zertifiziert werden. Und es legt großen Wert eben auf nicht nur ökologische, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, was wir versucht haben, in möglichst vielen Belangen unseres Wettbewerbsprojekts umzusetzen. Zum Beispiel eben, dass wir dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, die Güterstraße 8, erhalten haben, während es die meisten anderen Teilnehmer des Wettbewerbs abgerissen haben. Und es ist ein sehr großes Gebäude, in dem viel Beton und damit auch schon viel Energie steckt. Und das abzureißen und wieder neu aufzubauen, würde entsprechend viel Energie verbrauchen. Das versuchen wir zu vermeiden.
Die alten Lagerhallen sind hoch, höher als normale Räume. Das ist nur eine der Schwierigkeiten. Architekt Seidel arbeitet deshalb eng mit der Genossenschaft Warmbechel zusammen und nimmt deren unkonventionelle Ideen noch so gerne auf. Eine Sauna auf dem Dach, eine Kletterhalle im Keller, ein Treppenhaus mit Balkonen. Noch ist nichts gebaut. An Ideen ist alles erlaubt. Wir steigen aufs Dach des Hauses. Der Bagger zerlegt noch immer Stein um Stein den hohen Kamin. Tobias Willimann von der Genossenschaft Warmbechli schmunzelt zufrieden. Es wird noch dauern, das weiß er. Doch es scheint, als sehe er die Sauna auf dem Dach schon vor sich. Wir gehen nochmals zurück nach Zürich, an die Kalkbreite. Bei der Eingangstüre steht Anna mit ihrer kleinen Tochter vor den Holzbriefkästen, nimmt ein, zwei Briefe aus ihrem Fächli und schließt wieder ab. Wie lebt es sich an der Kalkbreite?
Es gibt viel mehr zu tun, als wenn man noch immer normal wohnt. Ich komme aber auch viel, viel mehr zurück. Also, ich finde es extrem spannend.
Die Tochter steht schon in der Tür, dick eingepackt. Zum Schlittschuhlaufen geht's. Für einen Satz hat Mutter Anna noch Zeit.
Wir haben das Gefühl, wir haben es gross losgezogen, aber mehr muss ich eigentlich nicht sagen.
Wir steigen mit Ries Keller, dem Geschäftsführer der Genossenschaft Kalkbreite, auf die gemeinschaftliche Dachterrasse. In den hohen Kisten mit Humus haben die Bewohner ein paar Kräuter angepflanzt. Kellers Blick gleitet über die umliegenden Häuser, dann hinunter in den Innenhof der Kalkbreite. Im Frühling 2014 sind die ersten Bewohner eingezogen. Wie gut bisher alles funktioniere, das erstaunt Ries Keller selber.
Also wir sind sehr überrascht, wie gut alles akzeptiert wurde. Also einerseits im Haus, wie zufrieden die Leute grundsätzlich sind und wie eben gut auch Versammlungen besucht sind etc., wie wenig Streit es gegeben hat. Und vor allem aber auch, wie gut, dass es von der Quartierbevölkerung akzeptiert wurde oder wird.
Also alles heile Welt in der Kalkbreite?
Wie der Betrieb funktioniert, das kann man jetzt noch nicht sagen. Da müssen sie in 2 Jahren wiederkommen. Es ist auch klar, dass nicht alles funktionieren wird. Wenn man solche Sachen probieren möchte, dann muss man sie zu Beginn. Muss man einfach. Wir haben gesagt, wir probieren alles, das uns einigermaßen realistisch erscheint, mit dem Risiko, dass dann vielleicht 20% der Räume irgendwann nach 2-3 Jahren, wenn sich zeigt, die sind nicht oder zu wenig genutzt, dann wird man die umnutzen.
Die Mittagszeit ist rum. Grüppchen von Menschen, die im Innenhof der Genossenschaft auf eisernen Gartenstühlen sitzen, packen ihre leeren Töpperwehrkistchen wieder ein. Die großen Stufen geht's hinunter auf den Vorplatz. Das blaue Tram fährt los.